Es ist 1. September und wie ihr sicher wisst, ist der Herbst auch immer ein bisschen Marathonzeit. Deswegen haben wir uns natürlich auch ein wenig mit der Marathonvorbereitung und dem Training beschäftigt und sind dabei auf das Geheimnis einer schnellen Marathonzeit gestoßen. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen im Mission Triathlon Podcast, der Podcast, wenn es ums Laufen, Schwimmen und Radfahren geht. Diese Folge wird dir präsentiert vom Mission Triathlon Racing Team, der Triathlon Community, die dich im Sport voranbringt. Denn im Team bekommst du eine strukturierte Trainingsplanung auf vier Niveaus, die wir dir über unseren Partner Training Peaks zur Verfügung stellen. Für die spezielle Wettkampfvorbereitung stehen dir zusätzlich zahlreiche weitere Pläne zur Verfügung, die du ganz individuell nutzen kannst.
Darüber hinaus bekommst du als Teammitglied aber auch Zugang zu monatlichen Webinaren und einer ständig wachsenden Wissensdatenbank rund um alle Aspekte des Triathlons. Aber damit nicht genug. Du kannst dich exklusiv im Teambereich mit anderen Mitgliedern austauschen und zum gemeinsamen Training verabreden. Und das Beste, mit dem Code MTP-Rabatt bekommst du als Podcast-Hörerin oder Hörer den ersten Monat gratis. Schau doch gleich mal rein. Den Link dazu findest du in der Podcast-Beschreibung. Wir sehen uns gleich im Racing-Team.
Ja, endlich haben wir es raus, ne?
Ja, also ich persönlich habe es ja tatsächlich noch nicht raus für mich, den Dreh, aber es ist schon mal gut, in der Theorie zu wissen, wie es geht.
Ja, und eigentlich wissen wir schon lange, wie es geht. Ich denke da tatsächlich an ein YouTube-Video. Langsam laufen, mehr weiß ich vom Titel nicht mehr, aber das ist sicher schon über 2 Jahre her. Und das könnte was damit zu tun haben, würde ich jetzt behaupten.
Ja, nicht so viel spoilern, sonst schalten die Leute gleich ab, weil sie denken, wir erzählen ihnen irgendwas Altes, weil dabei ist diese Studie gar nicht so alt.
Nee.
Also es gibt natürlich gewisse Trainingsprinzipien, die immer gelten und die wir vielleicht auch schon häufig wiederholt haben, aber ich glaube, heute werden wir das Ganze noch mal ein bisschen anders aufziehen und auch ein bisschen detaillierter besprechen.
Ja, und du hast da gerade schon ein wichtiges Wort in den Ring geschmissen, nämlich Studie. Und das ist tatsächlich auch die Grundlage für die heutige Folge, denn wir sind auf eine Studie gestoßen. Und Lotta hat schon gesagt, die Studie ist gar nicht so alt.
Ja, manchmal ist man es ja schon fast gewohnt, dass eine Studie von 2012 oder so als noch ja, gültig bezeichnet wird. Also gültig sind ja Studien eigentlich immer. Sie sind ja auch immer nur Ausschnitte von der Wahrheit, mehr oder weniger. Kommt halt auch immer darauf an, wie viele Menschen da untersucht werden und auf welche Art und Weise. Aber in diesem Fall ist es eine Studie vom April letzten Jahres, also 2025. Auch wenn die Daten tatsächlich schon aus dem letzten Jahrzehnt, also von 2014 bis 2017 stammen.
Ja,
Aber ich
ja.
glaube, da hat sich tatsächlich in der Zeit nicht so extrem viel getan.
Nee, und man muss auch sagen, es kam ja hier manchmal auch schon zur Sprache, es gibt ja dann manchmal Studien, die werden durchgeführt mit 12, 20 bis 25-jährigen Männern, die
Sportstudenten am besten.
Sportstudenten, Hochleistungssportler, kommt natürlich auch immer darauf an, was man da quasi testen möchte, aber oftmals ist die Gruppe klein und extrem homogen. Und gerade im Sportbereich ist natürlich auch immer eine Sache, was kann ich für eher Hobbyläufer aus einer Studie ziehen, die zum Beispiel mit Profisportlern gemacht wurde. Das ist natürlich immer ein bisschen schwer. Aber hier haben wir wirklich eine Studie, also da kann man definitiv nicht an der Teilnehmerzahl rummeckern. Das ist absolut unmöglich. Ich kann mich nicht bewusst an eine Studie erinnern, die ein ähnlich großes Probandenfeld hatte. Denn wir reden hier von einer Studie, die mit fast 120.000 Teilnehmern schon relativ groß angelegt ist.
Ja, genau. Vor allem, wenn man bedenkt, dass das ja auch nicht so, also es gibt natürlich vielleicht ein paar mehr Marathonveranstaltungen als 10 Kilometerläufe, aber auch an Marathons nehmen eben jährlich nicht hunderttausende Leute teil. Deswegen ist das definitiv schon mal eine ganz gute Sample Size, wie sagt man, Probanden, Größe hast du gesagt, nee, Probanden, Anzahl,
Anzahl,
ne?
Anzahl, ja. Und
Genau.
da stolpern wir schon gleich wieder tiefer ins Rabbit Hole rein. Also, und da muss ich, glaube ich, ein bisschen widersprechen. Ich glaube, weltweit absolvieren schon sehr viele Menschen einen Marathon im Jahr, wenn du dir überlegst, dass Berlin irgendwie 40.000 Teilnehmer hat. Du brauchst eigentlich nur vier so große Marathons, um auf 120.000 im Jahr zu kommen. Und weltweit gesehen gibt es ja schon einige
Ja, aber ich habe es ja
Marathonveranstaltungen.
mit 10-Kilometerläufen verglichen und
Ach
nicht
so.
mit
Ach so,
Triathlons.
ja.
Also
Nee, nee,
es
nee.
kommt
Ja,
immer darauf
ja.
an, wie man da, aus welcher Warte man das betrachtet. Und in dem Fall wollte ich sagen, Marathon läuft man ja jetzt in der Regel nicht aus der Hüfte. Manche
Nein.
Leute machen das, aber es
Richtig.
gibt schon nicht so viele Marathonläufer. Es gibt ja auch immer solche Zahlen wie 1% der Leute laufen einen Marathon und noch viel weniger machen einen Ironman. Keine Ahnung,
Ja,
ich
ja,
habe es
ja.
nicht genau im Kopf, aber.
Haben wir ja auch schon mal erwähnt. Du hast recht. Da wäre jetzt interessant, wie viel 10-Kilometer-Finishes es gibt oder wie da so die Aufteilung ist. Da hast du vollkommen recht. Ich wollte nur sagen, also man kriegt diese Zahlen mit diesen Marathonläufern, glaube ich, relativ schnell zusammen, weil die Veranstaltungen teilweise halt auch relativ groß sind. Mir fällt jetzt kein so großer 10-Kilometer-Lauf ein. Aber vielleicht kenne ich mich da auch nicht gut genug aus. Das ist auch nicht so meine Paradedisziplin. Aber, und das ist, wollte ich gerade sagen, nochmal so ein Punkt. Also in der Studie geht es darum, wie bereiten sich Leute auf einen Marathon vor? Deswegen haben wir quasi auch so diese Menge an Marathon-Finishern in dieser Studie. Und die Zahl der Finishes ist tatsächlich noch größer. Das sind nämlich, also da wurden 150.000 Marathon-Zielzeiten mit einbezogen für die Studie und für das Studienergebnis. Das heißt, wir haben 120.000 Marathonläufer und 150.000 Finishes, die man sich angeschaut hat, zusammen mit 16 Wochen Vorbereitungszeit. Also wie haben diese 120.000 Leute sich auf diese 150.000 Rennen in den 16 Wochen vorher vorbereitet? Das ist so quasi das Setup der Studie.
Genau, also daraus kann man schon ablesen, dass pro Person 1,2 Marathons gelaufen werden mussten, um auf diese Zahl zu kommen. Es sind sogar ein paar mehr als 150.000
Ja, ich habe es jetzt
Marathons,
grob.
aber ist ja egal. Wir haben es jetzt einfach gerundet. Die Zahlen sind, denke ich, schon aussagekräftig. So, und worum ging es jetzt bei der Studie? Man hat sich angeschaut, wie haben die Leute trainiert? Wie sahen ihre einzelnen Einheiten aus, beziehungsweise was für eine Intensität hatten diese Einheiten jeweils? Und wie haben die Leute dann am Ende auch abgeschlossen? Also mit welcher Zielzeit sind sie da ins Ziel gelaufen? Oder, haben sie
Naja.
jetzt dafür 2,5 Stunden gebraucht oder eher 5,5? Da gab es eine wirklich große Bandbreite. Also es wurden wirklich sehr schnelle, aber auch relativ langsame Marathon-Zielzeiten da erreicht.
Ja, weil, und das ist das Interessante eigentlich, finde ich, weil diese Daten, die man für die Studie genutzt hat, tatsächlich von Strava kommen. Das heißt, man hat da eben nicht die 12, 25-jährigen Sportstudenten genommen, sondern man hat einfach Nutzer von so einer Plattform genutzt. Und das bringt eben dann auch mit sich, dass die Variation der Teilnehmenden eben sehr groß ist. Also Männer, Frauen, alt, jung. Jetzt das Gewicht wurde nicht mit berücksichtigt, aber wahrscheinlich könnte man dann da auch noch irgendwie groß, klein, dick, dünn. Also das alles mit drin, was man sich nur vorstellen kann. Wer halt Strava nutzt, seine Daten da hochlädt und sich auf einen Marathon vorbereitet, in dem Jahr vorbereitet hat, der wird da unter Umständen mit berücksichtigt worden sein.
Korrekt, genau. Und es gibt natürlich so ein paar interessante Durchschnittswerte, die vielleicht auch was darüber aussagen, wer so einen Marathon läuft. Natürlich ist das Durchschnittsalter, liegt das bei 40 Jahren. Interessant. Ich dachte auch immer so, bis man 40 ist, muss man unbedingt einen Marathon gelaufen sein als Mann. Das ist ja immer so dieses Klischee oder dieses Vorurteil. Inzwischen hat sich das, glaube ich, gewandelt in den letzten 20 Jahren, würde ich sagen, dass viele Männer nach dem Marathon immer noch nach einer Herausforderung suchen. Das ist ja auch schön für uns als Triathleten. Aber genau, es wird auf jeden Fall dann eine kleine Unterscheidung geben zwischen denen, die unter 40 und denen, die über 40 sind. Und natürlich gibt es auch eine Unterscheidung zwischen Männern und Frauen.
Ja.
Aber noch mal ganz kurz einen Durchschnittswert, den ich auch interessant fand, war, dass durchschnittlich pro Woche 45 Kilometer gelaufen wurden.
Ja, genau. Und da kommen wir ja eigentlich schon so ein bisschen dann in das, was die Studie so zutage gefördert hat, zu sprechen. Also genau. Man hat sich eben angeschaut, wie viel wurde trainiert. Das geht ja bei Strava sehr gut, ne? Man kriegt ja immer die Daten. Wir selber kriegen ja bei Strava auch eine Auswertung, wie viel Kilometer oder wie viel Stunden haben wir die Woche trainiert. Wir kriegen meistens beides. Und ja, das war tatsächlich so eine, was ist eigentlich die erste große Zahl? 45 Kilometer in der Woche. Im Schnitt in den 16 Wochen vor dem Marathon. Wo ich jetzt natürlich sagen kann, je nachdem, wie die Trainingssteuerung da ist, wie gut die Trainingsplanung da ist, ist es nicht jede Woche gleich viel. Das ist jedenfalls zu hoffen. Aber ja, das ist eben der Durchschnittswert, den diese 120.000 Marathonis, ein Wort, das mein Computer nicht kennt, Marathonis, absolviert haben.
Ja, natürlich gibt es da auch in solchen Studien immer noch Streuungswerte, wo dann gesagt wird, plus, minus so und so viel Kilometer sind die Leute gelaufen. Also natürlich wird bei einem Durchschnitt nicht ganz berücksichtigt, wie weit das auseinandergeht. Es gab eben auch Leute, die 26 Kilometer weniger gelaufen sind und Leute, die 26 Kilometer mehr gelaufen sind und natürlich auch noch viel mehr. Also das werden wir jetzt in den folgenden Minuten ein bisschen weiter ausführen.
Ja, was vielleicht auch noch spannend ist, ja, und ja, wir gehen nicht auf jedes einzelne Detail in dieser Studie ein, das sitzen wir ewig und es wird sehr kompliziert. Was vielleicht noch interessant ist, mit diesen 45 Kilometern die Woche Training haben diese 120.000 Marathonis eine Durchschnittszielzeit erreicht von 230,2 Minuten. Also, sagen wir 230, das ist eine Zielzeit knapp unter 4 Stunden.
Ja, 3 Stunden 50 habe ich ausgerechnet.
3 Stunden 50. Also die sind
Genau.
alle im Schnitt schon mal unter die 4 Stunden gekommen. Was jetzt natürlich, wenn man diese Riesengruppe weiter aufschlüsselt, so nicht haltbar ist. Aber das ist so der komplette Durchschnitt.
Genau.
Jetzt haben wir ja aber gesagt, wir hätten das Geheimnis für eine schnelle Marathonzeit in der Hand. Und natürlich, das schnell ist immer eine Frage des Betrachters, eine Frage des.
Liegt in den Augen des
Es liegt
Betrachters,
in den
ja?
Augen des Betrachters. Dankeschön. Also am Anfang war 3 Stunden 50, war für mich auf jeden Fall erstrebenswert. So. Also alles unter 4 Stunden halte ich immer noch für eine gute Marathonzeit. Aber natürlich hat diese Studie auch die ganz schnellen Läuferinnen und Läufer hier mit erfasst. Und da wird es dann eben spannend, denn man hat sich halt angeguckt, wie sieht denn das Trainingsvolumen im Zusammenhang mit der Zielzeit aus? Also wir wissen jetzt, wer 230 Minuten braucht, also 3 Stunden 50, der trainiert im Schnitt 45 Kilometer. Was ist denn jetzt mit den Leuten, die weniger trainieren und was ist mit den Leuten, die mehr trainieren? Beziehungsweise, wie viel trainieren denn die Leute, die zwischen 2 Stunden und 2 Stunden 30 finishen? Weil, sagen wir mal ehrlich, ne, wenn wir eine richtig geile Zielzeit haben wollen, dann wollen wir weit, weit vorne sein. Und das ist halt so weit vorne, wie es nur geht.
Ja, also 2 Stunden bis 2 Stunden 30 sind ja eigentlich schon Elitezeiten. Wir haben ja
Ja,
schon drüber gesprochen,
ja.
über diese Hürde, die 2-Stunden-Marke zu reißen. Das ist ja tatsächlich auch passiert dieses Jahr. Und das ja, ist nicht vielen gegeben, das wirklich zu erreichen. Dafür muss man schon echt richtig, richtig gut drauf sein. Und wie gesagt, die Profis laufen halt meistens so um die 2:10 oder ein bisschen drunter vielleicht. Bei den Frauen 5 bis 10 Minuten langsamer. Aber das sind auf jeden Fall schon Werte, die man nicht einfach so erreicht, sondern eben mit sehr, sehr viel Einsatz und Trainingsschweiß und Jahren, würde ich mal behaupten.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber es ist natürlich rein wissenschaftlich sehr spannend, sich anzuschauen, was machen die? Beziehungsweise, wir sind ja, ich meine, die Profis laufen ja schon so schnell, die brauchen das vielleicht nicht mehr, obwohl die ja natürlich auch immer gucken, gerade wenn es um Weltrekorde oder um Siege geht auf sehr hohem Niveau, will man ja schon wissen, was könnte man noch machen. Ich glaube, diese Studie ist eher so für uns Hobbyläufer sehr interessant, weil die sich halt jetzt angeguckt haben, was machen denn die richtig schnellen Marathonis? Also genauer gesagt, wie viel trainieren die denn? Und dann hat man sich eben, wir wissen, 45 Kilometer macht der ganze Durchschnitt in der Woche, und dann hat man sich halt angeschaut, okay, bei einer Marathon-Zielzeit von 120 bis 150 Minuten, also 2 Stunden bis 2 Stunden 30. Wie hoch ist das Volumen da? Und dann ist man draufgekommen, dass die teilweise dreimal mehr trainieren als der Durchschnitt. Also in dieser Studie sind es über dreimal mehr Trainingsvolumen bei dieser Spitzenzielzeit als bei der kompletten Durchschnittszeit. Das heißt, wir sind da ungefähr bei 107 Kilometer die Woche Durchschnitt, was quasi die absolute Elite trainiert. Und da können wir jetzt vielleicht auch mal sagen, ich weiß jetzt nicht, inwieweit wirklich diese ganzen Profiläufer auch bei Strava sind, ob da jetzt Weltrekordhalter auch mit reinlaufen oder ob das wirklich jetzt nur Hobbyläufer sind. Aber das ist schon krass, dass man, ja, bei 107 sind das, also wenn man die 45, dann sind das mal 2,5. Ungefähr, dann ist man bei 107, aber diese 107 Kilometer sind natürlich auch wieder nur so ein Durchschnitt. Da gibt es dann auch nochmal eine Aufschlüsselung in den Wochen direkt vor dem Wettkampf, natürlich nicht so viel, zwischendrin tatsächlich auch mehr. Es gibt einfach auch Leute, die auf so einem hohen Niveau laufen, die machen halt 130, 140 Kilometer die Woche. So, und
Ja, das liegt ja eigentlich in der Natur der Sache, dass man nicht jede Woche gleich trainiert, dass man eben die Volumina ein bisschen variiert. Wir haben ja auch schon drüber gesprochen, Entlastungswochen, Belastungswochen. Dementsprechend gibt es eben immer nur Durchschnittswerte. Und diese 107 sind auf jeden Fall im Vergleich zu 45 Kilometern mal eine Ansage.
Ja, vor allen Dingen, wenn man sich selber mal überlegt, wenn man selber so 45, 50 die Woche läuft und dann sich überlegt, was wäre denn, wenn ich 110 oder so oder 100 in der Woche laufen würde.
Ja, selbst wenn man nur das Doppelte machen würde, 90, würde sich ja auch schon ganz anders anfühlen, ja.
Ja, du wärst auch jeden Tag, fast jeden Tag beim Laufen, oder du müsstest halt irgendwie einen extra 45 Kilometer Lauf machen, was ja auch sinnfrei ist, so. Ja,
Ja.
aber das ist schon krass, und es wird tatsächlich noch viel spannender, weil wir haben ja eingangs auch gesagt, man hat hier das Drei-Zonen-Modell angelegt, also quasi Grundlage, bisschen intensiv, vielleicht auch Tempo und dann hochintensives Training. Und dann hat man sich angeschaut, wer denn in welcher Zone wie viel Zeit verbringt. Weil könnte ja jetzt auch sein, ne, dass diese Profis halt dreimal mehr trainieren und dann die ganze Zeit nur intensiv trainieren und deswegen sind sie so schnell. Aber das war nicht der Fall, oder?
Nee, interessanterweise war es quasi gegen die Intuition so, dass sie viel mehr Einheiten auf niedrigem oder langsamem Niveau gemacht haben. Also hier in diesem Fall, du hast es schon erwähnt, wurde das eben nur ins Drei-Zonen-Modell eingeteilt, aber diese Zone 1 ist dann quasi einfach das niedrigste Level, das, was wir halt Grundlagenausdauer und auch Recovery nennen. Also das sind eben dann zwei Zonen nach dem Fünf-Zonen-Modell. Und tatsächlich haben die Leute, die eine 2 Stunden oder 2 Stunden 30 geschafft haben, dort sehr viel mehr Zeit verbracht als alle anderen, die langsamer waren. Also es gibt eine insgesamt Auswertung, da war es so, dass man 49% der Zeit in Zone 1 verbracht hat, 35% in Zone 2 und 15% in Zone 3. Also das wurde wie so eine Pyramide, immer weniger, je intensiver die Einheit war. Und bei denjenigen, die eben schneller waren, gab es sogar noch einen krasseren Unterschied. Die haben nämlich bis zu 2/3 ihrer Einheiten, also nicht nur die Hälfte, nicht nur 49%, sondern 67% in Zone 1 trainiert. Das ist auf jeden Fall schon mal ein großer Unterschied.
Genau, es hat sich eigentlich, also die Zeit in intensiven Bereichen ist ähnlich geblieben, aber die Zeit im Grundlagenbereich hat sich stark erhöht. Das heißt, die Mehrheit oder das Mehr an Trainingszeit in der Woche ist eigentlich auf diese Grundlagenläufe draufgegangen. Also wenn die mehr gelaufen sind, dann sind die eigentlich sehr viel mehr eben entspannt gelaufen und nicht mehr intensiv.
Ja, genau. Und da wir es vorhin auch hatten über das, was man alles tun muss, um zum Beispiel 107 Kilometer in einer Woche zu erreichen, im Durchschnitt haben diese Marathonis nur 3,6 Einheiten pro Woche gemacht. Also noch nicht mal 4 Laufeinheiten pro Woche. Kann jetzt sein, dass es bei denjenigen, die schneller gelaufen sind, auch ein bisschen mehr war. Also wie gesagt, da gibt es immer eine kleine Variation,
Ja.
aber die sind nicht per se jeden Tag gelaufen. Tatsächlich waren einfach nur die längeren Läufe länger.
Ja, richtig. Und es gibt tatsächlich auch Aufschlüsselungen, wie viel der Wochenzeit in welchem in welcher Trainingszone verbracht wurde. Und da ist halt ganz krass, wie viel mehr oder wie viel weniger die auch in hochintensiven Zeiten verbracht haben. Also es ist ein bisschen schwer zu erklären, weil es da halt eine Grafik ist. Wir können die Studie auch gerne in den Shownotes hier verlinken. Dann könnt ihr euch das alles selber mal angucken. Da ist es tatsächlich so, dass im Vergleich zu den langsameren Läufern, die hochintensiven Einheiten eigentlich noch weniger Zeit hochintensiv trainiert wurde von den richtig schnellen im Vergleich zu dem Mittelfeld und auch den ganz langsamen. Und das fand ich schon krass. Also, dass Leute, die halt auch den Marathon in einer Zeit um 5, 6 Stunden laufen, wohl mindestens genauso viel oder sogar noch ein bisschen mehr hochintensives Training machen als die richtig schnellen.
Ja, wobei da muss man wieder aufpassen, dass man nicht absolut und relativ verwechselt. Weil wenn die Leute, die langsamer laufen, nur 45 Kilometer pro Woche machen und davon eben einen bestimmten Prozentsatz, nämlich 50% in Zone 1 oder bei den niedrigen Intensitäten machen, dann sind das ja nur 22 Kilometer. Und bei denjenigen, die dann meinetwegen 107 Kilometer laufen insgesamt, da sind dann 50% ja über 50 Kilometer. Und wenn sie sogar wenn sie sogar 2/3 in Zone 1 laufen, das ist ja noch mal mehr. Also dadurch würde ich sagen, wird das vielleicht ein kleines bisschen verfälscht, dass man dann das Gefühl hat, die laufen ja gar nicht so viel, also prozentual in den höheren Intensitäten. Das stimmt natürlich, was die Prozentzahl angeht. Aber was die absolute Zahl angeht, laufen sie ja doch mehr Kilometer hochintensiv, weil sie insgesamt einfach mehr laufen.
Ja, da muss man halt genau gucken. Aber diese Grafiken, die zeigen quasi die wöchentliche Zeit in der Zone an. Also, und da ist es dann schon vergleichbar, wenn halt jemand mehr Zeit in der Woche in dieser Zone verbringt als jemand anders, dann sind wir ja bei klaren Zahlen und nicht bei prozentualen Abhängigkeiten vom gesamten Trainingsvolumen. Aber also ich fand das schon extrem spannend. Weil das ja eigentlich auch bedeutet, und ich habe da jetzt gestern ein Video zu Laufmythen gemacht, dass ja quasi so immer diese Vorstellung von man muss schnell laufen, no pain, no gain, Das hat Lotta vor 2 Jahren schon in unserem Langsamlaufen-Video so ein bisschen angezweifelt. Das habe ich in meinem Laufmythen-Video angezweifelt. Und diese Studie zeigt es halt auch. Also der Schlüssel zum Erfolg scheint eben auf Grundlage dieser Daten nicht zu sein, immer mehr, immer intensiver zu trainieren, sondern wenn man sich das anguckt, wenn man halt sieht, dass die, und wir reden ja wirklich von richtig guten Zeiten, dass Leute, und wäre jetzt für mich auch, wenn ich eine Marathonzeit von 180 Minuten hätte, also von 3 Stunden, das wäre für mich ja auch immer noch eine super gute Zeit. Und wenn ich die halt mehrheitlich erreichen kann, dadurch, dass ich langsam und entspannt laufe, dann ist es halt genau das Gegenteil von Laufen muss anstrengend sein. Nein, Laufen sollte mehrheitlich überhaupt nicht anstrengend sein. Und ja, so leid es mir tut, das scheint eines der großen Geheimnisse zu sein, um schneller zu werden.
Ja, das ist wirklich spannend und es ergibt sich ja eigentlich auch logisch, wenn man das mal ein bisschen genauer überlegt, dass wenn man langsam läuft und sich dabei eben zum Beispiel nicht verletzt, die Muskeln hinterher nicht wehtun, und man überhaupt eben schneller wieder regeneriert, dann kann man auch am nächsten oder übernächsten Tag gleich wieder laufen. Dann kann man dadurch einfach sehr viel mehr an Trainingsvolumen ansammeln. Und das scheint ja eben der Schlüssel zum Erfolg zu sein. Einfach dieses hohe Volumen bei niedriger Intensität. Natürlich ist es sehr, sehr unschön für Leute, die sagen, ich habe aber nur, keine Ahnung, 3, 4 Stunden pro Woche und ich muss das Beste daraus rausholen. Und deswegen mache ich halt hochintensive Einheiten, weil ich nämlich einen Trainingsreiz setzen möchte. Und da wenigstens aus dem, was ich habe, ja, das Optimum rausholen. Aber leider sieht man eben, dass das nur zur Hälfte aufgeht oder dass das zwar ein schöner Anspruch ist, aber dann nicht unbedingt sich in einem guten Ergebnis niederschlägt. Also das kann funktionieren, wenn man sowieso schon eine wirklich sehr, sehr gute Grundlagenfitness hat, meinetwegen schon 10, 15 Jahre gelaufen ist und jetzt aufgrund der äußeren Umstände, Familie und so weiter vielleicht mal eine Saison ein bisschen kürzer treten muss, aber trotzdem einen schnellen Marathon laufen möchte. Dann geht das unter Umständen. Aber wenn man eben die entsprechende Trainingshistorie und Erfahrung aus diesem Sport nicht mitbringt, dann wird das wahrscheinlich entweder dafür sorgen, dass man sich verletzt und dann gar nicht antreten kann oder dass man auf jeden Fall nicht so schnell laufen kann, weil die Muskeln und auch der ganze Metabolismus, ganze Stoffwechsel nicht darauf ausgelegt sind, lange Strecken durchzuhalten.
Ja, und da, ich hatte gerade noch einen Punkt gelesen, es ist scheinbar auch schon länger bekannt, dass unter Elite-Läufern man schon so ein bisschen die Zielzeit daran ablesen kann, wie viel da trainiert wird. Und Profiläufer, also die Weltspitze, die dann auch Weltrekord läuft, die ist wahrscheinlich auch noch mal einen Ticken höher. Also in der Studie wird es auch erwähnt, dass da teilweise Trainingsvolumina von 160 bis 200 Kilometer die Woche festgeschrieben sind, bekannt sind. Und mir kam das auch bekannt vor, wer uns jetzt schon lange Jahre folgt, der hat vielleicht auch mal das Interview mit Karl Domann gehört, ein Geher, der tatsächlich auch solche Trainingsvolumen ge gehabt hat. In Jahren, wo er bei Olympischen Spielen war oder wo er auf Olympische Spiele trainiert hat, gab es auch mal Wochen mit 220 Kilometern. Das ist natürlich irre. Wenn man normal arbeitet, kann man das nicht. Das kriegt man nirgends unter. Oder man macht es halt 4 Wochen und dann ist man kaputt, weil man nicht regeneriert. Die Studie hier zeigt halt einfach, dass wohl das Trainingsvolumen auch bei Hobbyläufern eine große Rolle spielt. Das ist jetzt, wenn man es logisch durchdenkt, nicht verwunderlich, aber es ist halt tatsächlich ein Beleg dafür, gerade wenn man so eine riesen Datenlage hat, um das zu zeigen. Aber Lotta hat natürlich gerade auch schon einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Und das sind auch so ein paar Dinge, die wir so ein bisschen, naja, es ist keine Kritik an der Studie, sondern es sind einfach Punkte, die man vielleicht in anderen Studien noch mal genauer überprüfen müsste. Du hast jetzt gerade auch angesprochen, man kann vielleicht auch mit weniger Training schneller finishen und das sind ja immer die tollen Beispiele, die dann auch immer durch Social Media gehen. mit zwei Trainingseinheiten, Marathon unter 3 Stunden oder so, diese reißerischen Themen halt immer. Und was Lotta da beschrieben hat, ist halt auch genau das, ne? Wenn man halt die Grundlage hat dafür, dann geht das anders. Oder wenn man halt vielleicht auch einen sehr guten Trainer hat, der einem da wirklich alles durchtaktet und man vielleicht auch, sagen wir mal, so diszipliniert ist, wirklich jede Trainingseinheit zu 100% genau so zu erfüllen, wie die vorgesehen ist, dann geht das auch. Aber das ist natürlich auch ein Teil, wo man jetzt hier die Studie nicht so ganz einschätzen kann, weil wir ja eigentlich nicht sehr viel über diese Menschen wissen, die da quasi herangezogen wurden. Also wir wissen nicht, wie groß sind die, wir wissen so ungefähr, wie alt die sind, wobei man da auch sagen muss, wir wissen wahrscheinlich nur, welches Alter die bei Strava angegeben haben. Was nicht unbedingt dem Alter entsprechen. Nee, das muss man ja auch sehen, ne? Also ich glaube, wenn jemand bei einer Studie eingeladen wird und er sitzt dann da neben jemandem, der ihn befragt, da lügt er vielleicht nicht mit dem Alter. Aber möglicherweise ist bei Strava halt nicht das richtige Alter hinterlegt. Gerade wer jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, nebenher noch Fahrrad fährt und also Alter spielt ja auch bei manchen Werten was. Es spielt ja bei manchen Werten auch eine Rolle, wie alt man ist. Dann ist der Puls vielleicht so und so gut oder die VO2 Max so und so gut. Und beim Gewicht hat man ja dann auch immer die Watt pro Kilogramm. Wenn man natürlich bei Strava leichter ist, dann tritt man auch mehr Watt pro Kilogramm. So, also das, ich will nur sagen, das könnten Fehlerquellen sein, aber ganz grundsätzlich wissen wir natürlich nicht. Ist das jetzt der Querschnitt der Gesellschaft, der da bei Strava auf den Marathon trainiert und ihn dann finisht? Oder sind das halt nur bestimmte Gruppen und trifft das dann nicht auf alle zu? Das finde ich, kann man schon auf jeden Fall hinterfragen, wie gut oder wie aussagekräftig die Datenlage dann insgesamt ist.
Ja, wobei der Querschnitt der Gesellschaft, hatten wir ja eigentlich schon zu Beginn gesagt, läuft keinen Marathon, sondern
Ja.
eben nur ein sehr, sehr geringer Anteil. Ich habe es nochmal nachgelesen. Also man sagt, 1% der Weltbevölkerung laufen überhaupt einen Marathon und manche laufen eben mehr und ja, oder laufen eben jedes Jahr ein. Deshalb ist es auf jeden Fall schon eine spezielle Zielgruppe, die doch auch auf Performance Wert legt
Ja.
und vielleicht auch auf Selbstoptimierung und alle diese Dinge, die man positiv und negativ werten kann, ist ja aber auch komplett egal. Es wurden vielleicht auch gar keine Leute gewertet, die den Marathon dann nicht gefinisht haben. Das
Nee, natürlich
zählt vielleicht
nicht.
auch mit ins Ergebnis rein. Und man kann sich ja auch angucken, wie viele waren das denn jetzt zum Beispiel, die eine 2 bis 2,30er Zeit geschafft haben. Das waren halt auch keine 500 Leute, also 468 Männer und 7 Frauen.
Aber man muss dazu sagen, was die Zielzeit unter 3 Stunden angeht, da bist du bei den Männern bei 10.800 und bei den Frauen bei knapp 500. Also da sieht es dann schon anders aus.
Ja, definitiv. Also es ist super spannend, sich das mal für jedes einzelne Segment anzugucken, auch wie weit es dann reicht. Also es gibt ja auch Leute, die 6 Stunden und 6 Stunden 30 finishen. Da sind bei Männern und Frauen fast gleich viele. Also 439 Männer brauchen 6 Stunden bis 6 Stunden 30 und 435 Frauen. Wobei es natürlich sehr viel weniger Frauen gibt, prozentual. Nämlich,
Ja.
ich glaube, in der Studie waren es nur ein Viertel der Teilnehmer.
Ja.
Genau.
Ja. 28.118 Frauen und 91.334 Männer. Und muss man auch dazu sagen, die Frauen haben 34.000 Marathons gefinisht und die Männer 117.000. Also, das ist, glaube ich, nochmal der größere Unterschied, weil die Männer dann tatsächlich halt mehr machen, da noch einen zweiten vielleicht im Jahr.
Naja, aber der Unterschied, die Ratio, also das Verhältnis ist nicht so viel anders. Die Frauen sind 1,23 Marathons gelaufen, die Männer 1,28.
Ja,
Also
das
finde ich
stimmt,
jetzt
ja.
auch nicht
Ja,
so
hast du recht. Ja,
extrem.
ja, ja. Es ist nur, die Zahlen sind halt größer. Also.
Ja, es laufen halt insgesamt noch weniger Frauen Marathon als Männer. So, das ist eben
Ja.
wie überall im Ausdauersport oder jedenfalls bei längeren Distanzen immer noch
Ja.
der Fall. Aber ja, da kann man ganz viel die Daten hin und her wenden und natürlich gucken, stimmen denn zum Beispiel auch diese Zoneneinteilungen, die man da aufgrund der Strava-Daten oder vorgenommen hat. Weil ich persönlich habe auch schon gesehen, in meinem Strava-Profil steht viel, wenn der Tag lang ist. Ich habe das da nie eingegeben, aber Strava hat irgendwelche Halbmarathon-Bestzeiten da rausgepickt, die ich nie gelaufen bin. Ich weiß nicht, wo die herkommen.
Aber was du ansprichst, finde ich, hat man sehr gut gelöst, weil, also was die Zonen angeht, ist Puls auch sehr unzuverlässig, weil du auch nie weißt, wie wird der Puls gemessen. Haben die Leute eine Pulsuhr, nehmen sie einen Pulsgurt? Wer uns kennt, Pulsuhren an sich, die sind eine große Fehlerquelle am Handgelenk. Deswegen hat man ja quasi das auf eine Pace umgerechnet. Also man hat ja quasi eine Zonen-Pace errechnet oder eine Pace errechnet, woran man dann die Zonen quasi festmachen kann. Also quasi 82,3% der Critical irgendwas Pace. Alles, was langsamer ist, ist quasi die Zone 1. Und dann hat man Zone 2 und Zone 3 und dann hat man das halt quasi über die Pace. Da hat man, glaube ich, einen sehr guten Wert gefunden, um das annehmen zu können. Ob das jetzt natürlich die wirklich zutreffende Zone für die einzelne Person ist, sei auch mal dahingestellt. Also das kann ja auch nochmal ganz anders sein oder abweichen. Aber es ist, glaube ich, sicherer, das über die Pace zu machen, als über den Puls
Ja,
bei den
also
Daten.
genau, letzten Endes hat man eigentlich nur versucht, die beiden Schwellen festzulegen und sozusagen der Schwellenwert war die Critical Speed und davon eine gewisse Prozentzahl hat dann die Schwelle zwischen Zone 1 und 2 angegeben. Also die Schwelle zwischen 2 und 3 ist ja auch eine physiologische Schwelle, die man eben dann am Puls, am Laktat oder auch an der Pace festmachen kann. Also das ist jetzt nicht ungewöhnlich, das an der Geschwindigkeit quasi
Nein, überhaupt nicht. Aber
festzumachen.
so rechnerisch ist halt immer mal mit einer gewissen Fehlerabweichung.
Genau, also das ist definitiv ein Punkt, den man kritisieren kann, dass da eben nicht die Leute irgendwie alle in ein Labor geschickt wurden und dann wurde ganz genau gemessen, wo ist denn jetzt deine Laktatschwelle, bei welchem Tempo, sondern man hat das eben anhand der Daten von Strava runtergebrochen.
Ja.
So. Und bei dem einen funktioniert es halt oder haut es eben genau hin und bei dem anderen ist es vielleicht nicht so ganz genau, aber auch mit der Herzfrequenzmessung hätte man dasselbe Problem, dass ja auch im Laufe der Zeit zum Beispiel sich die Zonen ein bisschen verschieben und so weiter. Und so war dann eben für alle das gleich genau oder ungenau.
Ja, genau. Und ein weiterer Punkt, den wir so noch ein bisschen als ungenau ansehen, und das ist vielleicht auch so ein Punkt, da ist dann eben auch die Frage, wenn man ein großes Ziel hat, ob man sich einen Coach sucht oder ob man strukturiertes Training dazu nimmt oder eben nicht. Weil, also das merken wir auch immer bei der Zusammenarbeit mit Athleten oder auch im Racing-Team, haben wir von vielen die Rückmeldung für die letzte Saison bekommen, also für die Saison 26, dass diese gerade Struktur und diese ganzen Zusatzinfos ein sauber durchdachter Trainingsplan halt schon extrem dabei hilft, sich weiterzuentwickeln, was die eigene Fitness angeht. Und den Punkt, den wir hier so ein bisschen kritisch sehen, der hängt, glaube ich, würde ich schon sagen, eben an dieser guten Trainingsplanung. Wer da noch Interesse hat, jetzt, wir würden es auch nur für eine Marathonvorbereitung beziehungsweise nur fürs Laufen machen. Also wir bieten auch Coaching in einer Teildisziplin an, aber wir haben grundsätzlich ja das Triathlon-Coaching. Wer da noch Interesse hat, aktuell ist ein super Zeitpunkt. Es sind noch Plätze frei. Es geht in die neue Saison und die Preise sind noch unten. Das heißt, wir werden aufs nächste Jahr hin auch teurer werden. Wer dem entgehen möchte, der kann sich's jetzt angucken. Der Link ist unten in den Shownotes. Aber was wir eben noch so ein bisschen kritisch sehen an dieser Studie ist, dass wir nur die Informationen haben, dass jemand anhand seiner Pace sich wohl in Zone 3 befunden hat, also im intensiven Training. Da kann aber quasi die Reizsetzung ganz unterschiedlich aussehen. Wir könnten jetzt zum Beispiel jemand haben, der geht halt 5 Kilometer oder 10 Kilometer in der Woche laufen und gibt Vollgas. Läuft von vorne bis hinten so hart, wie er nur kann. Seien wir dahingestellt, wie sinnvoll das ist oder wann zu welchem Zeitpunkt im Training das zu empfehlen wäre. Also eigentlich zu gar keinem Zeitpunkt im Training. Ambitionierter Läufer, der versucht, die 2:30 zu knacken oder auch in Richtung 2 Stunden zu laufen, würde ich jetzt zum Beispiel ein bisschen drauf spekulieren, dass da vielleicht auch ein Coach hinten dran steht, der eben dieses intensive Intervalltraining oder dieses hochintensive Training irgendwie strukturiert, dass es dann verschiedene Intervallabfolgen gibt, dass auch teilweise Zone 3 und Zone 2 Training in einer Einheit abgespielt werden mit auch Gehpausen oder irgendwelchen Ruheintervallen, die dann vielleicht auch wieder in Zone 1 sind, dann haben wir letztendlich einfach nur eine Zeit dastehen, wie lang jemand in dieser intensiven Einheit war oder in dieser intensiven Zone. Aber wir wissen eigentlich nicht, wie diese Zeit strukturiert war. Wie war der Reiz da gesetzt? Und das kann natürlich auch nochmal einen Unterschied machen. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass die unterschiedliche Strukturierung des hochintensiven Trainings dafür sorgt, dass die Leute dann 2 Stunden oder eine 2:15 auf einen Marathon laufen können. Aber das spielt natürlich auch noch eine Rolle neben diesem großen Volumen, das eben dann im Grundlagenbereich absolviert wird.
Naja, also nach diesem 3-Zonen-Modell gibt es ja schon eine sehr, sehr große Bandbreite innerhalb der Zonen.
Auch,
das heißt,
ja.
Du kannst in Zone 3 entweder kurz über deiner Schwelle laufen oder du kannst VO2-Max-Intervalle laufen oder du kannst solche schnellen Sprints laufen, dass du, also dass das in anderen Zonen halt schon Zone 7 wäre oder Zone 5C oder wie auch immer. Also da gibt es ja unterschiedliche Bezeichnungen. Sorry, aber wir haben ja darüber auch schon ausführlich gesprochen in einem unserer Podcasts. Ich weiß sogar noch die Folgennummer, Sekunde.
Aber
also in Folge 134 haben wir das 5-Zonen-Modell besprochen und da eben auch ein bisschen erklärt, wo der Unterschied zum 3-Zonen-Modell besteht. Auf jeden Fall wollte ich sagen, es macht schon einen Unterschied, ob du eben nur kurz an deiner Schwelle, kurz über deiner Schwelle läufst, weil du eben Vollgas gibst die ganze Zeit, oder ob du eben noch höhere Intensitäten und Geschwindigkeiten auf die Straße bringst, weil du nur kurze Intervalle oder Sprints machst mit entsprechenden Erholungspausen.
Ja, das,
das setzt ja im Körper ganz andere Prozesse frei.
Das kommt ja noch dazu. Das ist ja jetzt nicht nur die Struktur der Einheit, also dass du zum Beispiel halt irgendwie 400er Intervalle oder 800er Intervalle oder was auch immer läufst, sondern dass die Zone 3, die hier aufgezeichnet wird, auch nochmal sich unterscheiden kann. Also du kannst ja jetzt zum Beispiel auch 400er Intervalle kurz über deiner Schwelle laufen in Zone 3 oder am Anschlag. Und in die Studie, in dieses Ergebnis würde ja nur einfließen, dass du in Zone 3 trainiert hast. So. Und das meine ich. Also das ist nochmal so ein Punkt, den man eben da hinterfragen sollte oder der dann eben dafür spricht, dass man, wenn man wirklich so eine hohe Zeit haben möchte, dass man nicht nur sagt, oh, ich laufe jetzt halt viel Grundlage, und das wird schon klappen, sondern dass man sich dann halt auch jemand sucht, der einen vielleicht auf eine 2:30 bringen kann. So, das war jetzt das, was ich hier noch rüberbringen wollte. Aber was die Schlussfolgerung angeht, können wir das vielleicht auch einmal noch mal kurz zusammenfassen. Aber Lotta hat mir erzählt, sie hätte noch irgendwas von der Kaffeespende gehört.
Ich habe das nicht einfach nur gehört. Wir bekommen eine nette Mail jedes Mal, wenn uns jemand einen Kaffee spendet. Und dieses Mal war der Alexander spendabel und hat uns nicht nur Kaffee, sondern auch Geld für Surströmming gespendet. Ich glaube, das werde ich nicht ausprobieren. Aber trotzdem vielen Dank. Wir werden das lieber in Kaffeebohnen investieren, oder Schorsch?
Ja, vielleicht ja auch ein Stückchen Kuchen dann dazu. Das passt vielleicht ein bisschen besser.
Das
aber
passt auf jeden Fall, genau.
Das können wir mit Alexander auch noch mal ein bisschen genauer diskutieren. Wir waren auch an einem Streichelzoo. Wir könnten auch mal 1 Euro von der Kaffeespende in den Futterautomaten stecken und die Ziegen füttern. Da würde sich, glaube ich, auch jemand drüber freuen. Aber vielen Dank für die Kaffeespende. Hilft uns sehr. Ich werde mir gleich nachher auch noch einen Kaffee nehmen. Zusammengefasst. Kann man jetzt sagen, dass es extrem viel hilft, Grundlage zu trainieren. Und das ist ja auch so ein bisschen so eine Sache, Wir sind ja jetzt lange genug dabei und wir kennen, würde ich mal sagen, auch so vielleicht die Durchschnittspsyche von Läufern, die schon irgendwie so ein bisschen immer nach der Bestzeit gucken und langsame Läufe sind eigentlich nicht so mein Ding und eigentlich kann man es auch nicht oder ist es anstrengend oder man hat keinen Bock auf langsame Läufe. Ja, der Beweis ist da, dass es halt was hilft. Langsam laufen hilft und langsam laufen ist der Schlüssel. Also ich würde sagen, jeder kann seine Marathonzeit alleine dadurch verbessern, dass er mehr im Grundlagentraining läuft, mehr in der Grundlagenpace unterwegs ist und darüber eben seine Fitness verbessert.
Ja,
Das
absolut.
kann man auch über Jahre machen, weil diese Leute, die eine 2:15 finishen, die sind nicht erst letzten Sommer ins Lauftraining eingestiegen. Die haben vielleicht angefangen, dann speziell laufen zu trainieren, aber waren vielleicht vorher 15 Jahre im Fußballverein und sind viermal die Woche so durch die Gegend gesprungen. Aber das ist halt wirklich ganz, ganz wichtig zu verinnerlichen. Wenn du langsam laufen kannst, dann hast du vielleicht nicht die Zeit, die du bei Instagram posten kannst und die so toll ist und die alle bewundern, aber du hast viel für deine Fitness getan und vielleicht für dein nächstes Marathon-Finish.
Ja, wir beschäftigen uns ja nicht nur im Coaching eben mit Triathleten und Läufern, sondern wir lesen auch regelmäßig YouTube-Kommentare eben zu Videos wie langsam laufen. Und ich habe da schon sehr häufig das Argument gehört, ich kann nicht langsam laufen oder es fühlt sich nicht gut an. So, und das sind aus meiner Sicht einfach Nicht-Argumente, weil jeder kann langsam laufen, man muss es halt wollen. Und es fühlt sich nicht gut an, bedeutet nicht, nur weil sich etwas gut anfühlt, führt es zum Erfolg. Auch in der Persönlichkeitsentwicklung oder in vielen anderen Bereichen muss man leider ab und zu Dinge tun, die sich scheiße anfühlen, die aber dazu führen, dass man sich weiterentwickelt oder dass eben was passiert. Und das ist eben das, was viele Leute verwechseln. Sie glauben, es muss sich gut anfühlen oder vor allem muss man hinterher das Gefühl haben, total fertig zu sein. Weil nur wenn man ordentlich Muskelkater hat, nur wenn es weh tut, nur dann hat es was gebracht. Das ist aber einfach leider Bullshit. Also, das ist so dieses Bedürfnis von uns, uns zu beweisen, dass wir doch trainiert haben. Aber man muss sich nach einem Lauftraining oder auch nach einem anderen Training nicht komplett in die Tonne kloppen müssen. Weil man nicht mehr kann, weil man total K.O. und müde ist und hungrig und weiß ich nicht, was alles einem wehtut. Das sind eigentlich Warnsignale des Körpers, die einem sagen sollen, du hast es jetzt falsch gemacht. Also selbstverständlich gibt es auch Einheiten, wo man mal an die Grenze gehen soll, aber auch da soll man nicht 110% machen, sondern 99. Also es sollte immer noch vielleicht eine Wiederholung extra im Tank sein. Weil es sonst dafür sorgt, dass man so viel länger braucht, um sich wieder zu erholen von dieser Einheit. Und dann verpasst man in dieser Zeit vielleicht zwei weitere Einheiten, die man mit langsam Laufen hätte gut füllen können.
Ja, danke schön, genau. Und übrigens, also ich glaube, dass unsere YouTube-Kommentare mittlerweile auch so repräsentativ sind, weil ich weiß nicht, wie viel tausend Kommentare dieses Video hat. Und da kann man dann schon eben ja ablesen, wie viele halt ticken. Und das ist jetzt kein Vorwurf, Leute, dass ihr, wenn jetzt jemand zuhört, dass ihr das so empfindet und dass ihr das so seht. Es gibt einfach auch einen Riesendruck, zum Beispiel von Social Media, wo halt immer Bestzeiten gepostet werden und ach, wie schnell bin ich und wie weit kann ich laufen und das alles. Das ist alles verständlich und auch wir tun uns manchmal schwer, langsam zu laufen. Es ist auch nicht einfach. Es ist, glaube ich, einfach so, dass jeder so ein bisschen so ein Wohlfühltempo hat, wo er so schnell oder so langsam unterwegs ist, dass er sich halt aus irgendeinem Grund gut fühlt. Das ist aber halt nicht immer so unbedingt das Tempo, das man in der Zeit oder im Training dann haben sollte. Und ja, bedarf dann immer so ein bisschen innerer Bewegung, dass man für sich selber akzeptiert. Also es gibt halt Profis, die kriegen von ihren Trainern einen Pulswert. Die sagen, du läufst jetzt diese Einheit und der Puls darf nicht über 140. Und wenn die dann eine Steigung haben, dann hören die auf zu joggen und gehen diese Steigung hoch, damit der Puls unter 140 bleibt. Das heißt, die sind einfach so Profi genug, dass sie sich an diese Vorgabe halten und es erstmal egal ist, ob sie sich jetzt mit gut oder schlecht fühlen oder sie danach was haben, womit sie in Anführungsstrichen angeben können bei Social Media, sondern die machen das, weil sie darauf vertrauen oder weil sie vielleicht aus der Vergangenheit auch einfach wissen, dass diese Trainingseinheiten dazu führen, was sie eigentlich wollen, nämlich im Rennen gewinnen. Und das ist ja auch immer so eine Frage. Möchte ich im Training mich gut fühlen oder möchte ich eine gute Zeit im Wettkampf haben? Also möchte ich den Marathon so schnell finishen oder möchte ich halt 16 Wochen vorher bei jeder Trainingseinheit ein tolles Gefühl haben, weil ich mich jetzt ausgepowert habe? Das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden. Wir können nur sagen, was die Wissenschaft sagt und was wir als Trainer an Erfahrungen gemacht haben. Mehr Grundlagentraining hilft und ein größerer Trainingsumfang hilft eben auch. Wobei ich hier auch bitte darauf hinweise, wenn wir jetzt hier alle 45 Kilometer im Schnitt machen in der Woche, nicht nächste Woche 110 Kilometer laufen. Das ist nicht gesund. Der Körper kann da vielleicht nicht so schnell mit umgehen. Langsam steigern, wenn man das möchte. Da kann man vielleicht mal einen Grundlagenlauf mehr einrichten oder anderweitig das steigern. Wenn ihr euch da nicht sicher seid, wenn ihr da Betreuung braucht, Coaching, Hilfe, dann meldet euch. Euer Link zum Coaching-Angebot ist auch unten in den Shownotes zu unseren ganzen Angeboten eigentlich. Und die Studie auch, wer da noch weiter sich eingraben möchte. Ansonsten glaube ich, haben wir das jetzt umfassend erklärt, oder?
Ja, also man könnte da natürlich immer noch ein paar weitere Details ergänzen und ich tendiere auch dazu, das alles noch irgendwie hier aufzuzählen. Aber ich glaube, es nützt nichts, wenn man jetzt noch mehr Daten bekommt. Die Quintessenz ist eigentlich klar. Grundlagentraining ist wirklich, wirklich hilfreich und sinnvoll. Leute, besinnt euch auf die Basics sozusagen. Die sind seit Jahren und Jahrzehnten immer dieselben geblieben und das funktioniert immer noch.
Ja, alles klar. Wenn das jetzt erhellend war und dich in deinem Training voranbringt, wir freuen uns immer auf eine 5-Sterne-Bewertung. Wir sind immer super dankbar, wenn wir positives Feedback bekommen und es hilft uns natürlich auch, unsere Message weiter in die Welt zu tragen. Außerdem, ein Abo tut immer gut. Das hilft dir, hilft euch. Es gibt mehr Wissen fürs Training und für uns ist natürlich auch immer super. Ihr unterstützt uns damit und ja, sorgt dafür, dass wir einfach auch mehr gehört werden. Ansonsten viel Spaß beim Training, genießt die nächste Woche und dann hören wir uns in ein paar Tagen wieder.
So ist es. Bis dann.
Ciao, ciao.